Deutschland ist ein kranker Mann. Die Industrie schwächelt und so wird es auch weitergehen. Das sagen die Wirtschaftsweisen in ihrem Frühjahrsgutachten. Die Wachstumsprognose haben sie deutlich nach unten korrigiert. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für die Sozialsysteme deutlich. Und Steuereinnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Baustellen, die Bundesregierung längst kennt. Doch statt immer nur Löcher zu stopfen, braucht es einen umfassenden Sanierungsplan. Das fordern auch die Wirtschaftsweisen. Wie kann der aber aussehen und welche Einschnitte kommen auf die Bürger zu? Darüber möchte ich sprechen mit Florian Schmidt, dem Leiter unseres Berliner Hauptstadtbüros. Er hat die Vorstellung des Frühjahrsgutachtens verfolgt. Hallo Florian.
Hallo Christine, freue mich wieder hier zu sein.
Und wir haben den anderen Florian auch bei uns, T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian.
Ich hätte fast gesagt, es ist eine Einstellungsvoraussetzung, Florian zu heißen. Es ist nicht so. Hallo euch beiden.
Merken wir daran, denn ich bin Christine Brauer.
Zum Glück.
Und ich führe Sie durch diesen Podcast. Florian Schmidt, du hast die Vorstellung des Gutachtens verfolgt. Was sind die Hauptkritikpunkte der Wirtschaftsweisen?
Ja, der Hauptkritikpunkt der Wirtschaftsweisen ist, und der richtet sich gar nicht mal per se nur an die jetzige Regierung, sondern eigentlich an die Regierungen davor auch und Politik in Deutschland insgesamt, dass die großen Reformen, speziell bei den Sozialversicherungen, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, verschlafen wurden. Wir haben viel zu lange in Deutschland gewartet, um das zu lösen, was jetzt eben Schwarz-Rot innerhalb von kürzester Zeit, muss man sagen, umsetzen muss. Und da geht es vor allem eben darum, dass die Sozialversicherungsbeiträge, dazu zählen die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch für die Unfallversicherung, für die Arbeitslosenversicherung, nicht zuletzt auch für die Rentenversicherung, in den nächsten Jahren dramatisch steigen werden, wenn man jetzt nicht auf der Ausgabenseite für eine Dämpfung der Kosten dann sorgt. Und das haben die Wirtschaftsweisen in ihrem Gutachten auch sehr gut illustriert mit verschiedenen Zahlen. Und die eine ist wirklich heftig, die muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. 49,7%, fast 50% würden die Sozialversicherungsbeiträge insgesamt von dem Brutto des Einzelnen ausmachen, wenn man jetzt nicht gegensteuert. Und ja, das teilen sich zwar Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen, aber es würde eben dafür sorgen, dass die Menschen weniger netto vom Brutto hätten. Sie könnten weniger ausgeben für Konsum. Und das wiederum insgesamt würde dazu führen, dass bis 2035 allein das Wachstum in Deutschland, also unser aller Wohlstand, um bis zu 0,9% geringer ausfallen würde, verglichen mit einem Szenario, in dem die Beiträge in irgendeiner Form stabil gehalten werden. Und deswegen lautet der Appell der Wirtschaftsweisen, es muss jetzt wirklich etwas geschehen, es muss jetzt schnell gehen, die Zeit drängt, tut endlich was. Und das schickt sich jetzt eben Schwarz-Rot ja auch in den nächsten Wochen an zu tun.
Dann schauen wir doch mal rein in die Empfehlungen, die Sie da ausgesprochen haben. Du hast das gerade schon angesprochen, das sind unterschiedliche Bereiche. Zuerst einmal die Krankenkassen. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen sollen deutlich gesenkt werden. Wie genau soll das passieren?
Da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, die die Wirtschaftsweisen jetzt gemacht haben. Nicht alles davon ist jetzt gänzlich neu. Vieles ist bekannt, beispielsweise, dass die Krankenhäuserfinanzierung nicht mehr nach Fallzahlen gehen soll, sondern eben danach, ja, unabhängig von diesem Fall, dass die Krankenhausfinanzierung eben unabhängig von den Fallzahlen sein soll. Das bedeutet also, dass die Krankenhäuser nicht mehr Hüft-OPs, Knie-OPs quasi um ihrer selbst willen machen, nur um möglichst viel Geld dann aus dem System zu bekommen. Es geht aber auch darum, dass die ambulante Versorgung besser wird, dass man weniger überhaupt stationär aufnehmen muss. Es geht auch ein weiterer Vorschlag um die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung für Ehepartner beispielsweise, was jetzt ja auch schon in den jüngsten Vorschlägen der Krankenkassenreformkommission, was ja ein unabhängiges Gremium davon ist, drin war. Und letzter Punkt, den fand ich auch sehr interessant, es geht um mehr Prävention, also um langfristige Senkung der Kosten, beispielsweise ganz früh angefangen bei gutem und gesundem Essen für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen oder auch bei der Einschränkung von Werbung für ungesunde Lebensmittel oder auch darum, die Steuern zu erhöhen für Alkohol, Tabak, auch vielleicht für Zucker, um eben ein möglichst gesundes Leben durch eine Lenkungswirkung dann herbeizuführen, dass eben hinten raus weniger Menschen beispielsweise adipös werden und wir uns dann eben die Kosten dafür alle als Gesamtgesellschaft teilen müssten. Das sind so die Vorschläge und damit würden die Wirtschaftsweisen sagen, kann man eben den Kostenanstieg zumindest langfristig gut in den Griff bekommen.
Es stehen ja aber auch Punkte im Raum, dass Zuzahlungen erhöht werden sollen und zum Beispiel auch Zuzahlungen bei zum Beispiel Zahnersatz, dass da mehr dazu gezahlt werden soll. Florian, Prävention klingt gut, wenn du die Erhöhungen hörst. Wer kann sich es dann noch leisten, zum Arzt zu gehen?
Naja, das ist die Frage, aus welcher Perspektive wir draufschauen. Und das ist zugleich der Knackpunkt an dieser ganzen Diskussion, denn die Vorschläge, Florian, die du gerade geschildert hast, klingen alle logisch. Sie sind aber auch jetzt nicht gänzlich neu. Wir haben hierzulande kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Denn über diese Herausforderungen reden wir jetzt seit Jahren und es kommt ein Bericht nach dem anderen, der immer noch mal noch drastischer zeigt, wo die Probleme liegen, und die Reformen kommen dann aber eben nicht. Und deshalb meine ich mit dem Gedanken, es kommt drauf an, von welcher Perspektive wir drauf schauen, dass wir uns eben klar machen, dass die Zeiten sich wirklich grundlegend geändert haben. Diese Wohlstandsgesellschaft, in der man eigentlich jede Form von Leistung in Anspruch nehmen kann und es sich auch manchmal etwas bequem macht. Also um im Bild zu bleiben, weil du nach den Krankenversicherungskosten gefragt hast, wenn man eben eine Beschwerde hat, dann sofort zum Facharzt zu rennen und zu sagen, der soll sich das angucken, weil der ist der Beste, dem ich das zeigen möchte. Das geht vielleicht so nicht mehr. Wir haben ja hier im Podcast auch schon darüber gesprochen, dass das in anderen Ländern ganz anders gehandhabt wird und dass da der Weg bis zu einem Facharzt deutlich länger ist, weil man vielleicht erstmal in seinem persönlichen Umfeld schaut, was man tun kann, dann vielleicht erstmal zum Hausarzt geht. Und deshalb meine ich, es ist nicht allein damit getan, dass man jetzt vom Gesetzgeber verlangt, dass der ein paar richtig scharfe Reformen durchsetzt, sondern wir alle als Gesellschaft müssen uns darauf einstellen, dass jetzt andere Zeiten begonnen haben und dass man ja vielleicht auch mal abwägt, will ich mir jetzt das neue Auto leisten oder will ich mir einen richtig guten Zahnersatz leisten? Und beides geht halt vielleicht nicht mehr.
Und dann schauen wir einmal auf die Pflegeversicherung. Auch die Pflegeversicherung ist Teil der Vorschläge. Und zwar sagen die Wirtschaftsweisen dort, die Pflegeversicherung sei keine Vollversicherung. Was meinen Sie damit?
Damit beschreiben Sie erst einmal tatsächlich, was es eben ist. Anders als die Krankenversicherung zahlt die Pflegeversicherung immer nur einen Teil der Kosten, und zwar zu pauschal festgelegten Sätzen, je Pflegegrad, je Leistung, die dann einmal sozusagen katalogisiert ist. Oft genug ist es aber eben so, dass beispielsweise je nachdem, was für ein entsprechendes Pflegeheim man beispielsweise haben möchte, das eben auch etwas mehr kostet. Und das zahlt man dann eben drauf. Das ist sozusagen erstmal der Begriff Teilversicherung. Man könnte bei Autos sagen, würde man Teil-Kasko-Versicherung sagen, ne, dass man eben entsprechend da immer noch was dazu zahlt.
Und welche Vorschläge haben Sie da jetzt genau gemacht, die Wirtschaftsweisen, bei der Pflegeversicherung? Welche Reformen sind da nötig?
Bei der Pflegeversicherung schlagen die Wirtschaftsweisen unter anderem vor, dass man eben stärker wieder auf den ganz ursprünglichen Pflegebedürftigkeitsbegriff zurückkehrt, den man 2013 eingeführt hat. Dazu muss man wissen, dass sich seitdem dann doch eine ganze Menge eben in der Pflegepolitik verändert hat, dass man noch weitere Leistungen dazugenommen hat, dass man bestimmte Pflegegrade dazugenommen hat. Das waren alles Zeiten, ich spreche immer so von diesem goldenen Jahrzehnt von 2010, das eigentlich gereicht hat, so bis 2021, 2022, wo wir unter sehr guten Bedingungen hier in Deutschland gelebt haben und wo auch der Staat sehr viel Geld eingenommen hat, sehr viel Geld hat ausgeben können und trotzdem noch die schwarze Null gehalten hat. Wir erinnern uns an Wolfgang Schäuble. Und in diesen Zeiten ist tatsächlich auch bei der Pflegeversicherung einiges dazugekommen. Das würden die Wirtschaftsweisen jetzt sagen, sollte man wieder zurückdrehen und auch bestimmte andere Leistungen streichen. Beispielsweise Zuschläge für eine stationäre Versorgung, ohne dass da die Vermögensverhältnisse geprüft werden. Und ein weiterer Vorschlag, der ist jetzt tatsächlich neu. Sie würden vorschlagen, einen Pflegeversicherungsfonds aufzulegen. Damit ist gemeint, oder in der Idee der Wirtschaftsweisen ist damit gemeint, eine sogenannte kohortenspezifische. Jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert. Jetzt wird es wirklich kompliziert. Also, es klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Ein kohortenspezifischer Pflegeversicherungsfonds. Deutsch ist eine ganz tolle Sprache. Das bedeutet aber eigentlich nichts anderes, als dass Angehörige einer Generation, einer Alterskohorte, man könnte auch jahrgangsspezifisch dabei vorgehen, sagen, wir zahlen quasi alle einen in einen Fonds, der später nur für uns ausgezahlt wird. Also nur für die Pflegebedürftigkeit in unserem Alter. Damit hätte man eine Gerechtigkeit geschaffen, die dann eben nicht so ist, dass dann die Jungen für die Alten zahlen in einem Art Umlagesystem, sondern eben, dass man ganz spezifisch für sich selber und seine Angehörigen derselben Generation dann eben aufbaut. Und das würde dem Rechnung tragen, dass eben auch unterschiedliche Generationen unterschiedlich alt werden. Also wir werden älter noch vermutlich als die Generation vor uns. Und entsprechend wäre das wahrscheinlich ein ganz guter Vorschlag. Das sind so die Ideen, die jetzt da im Raum stehen. Man muss dazu sagen, dass eben davon jetzt vermutlich gar nicht alles in Umsetzung mehr kommen kann. Denn derzeit gibt es ja auch noch weitere Vorschläge der Pflegekommission, die ihre schwarz-rote Regierung schickt sich ja gerade auch an, die Pflege grundsätzlich zu reformieren. Aber das sind zusätzliche Ideen, die man jetzt da in diese Debatte noch reingeben will.
Florian, auch da immer der Blick in die Realität oder die gefühlte Realität. Jeder, der mal einen Angehörigen zu Hause gepflegt hat, der weiß, wie sehr das aufreibt. Der Heimplatz ist teuer, die Pflege zu Hause neben dem Vollzeitjob kostet die ganze Kraft. Wenn es da jetzt Kürzungen gibt, kannst du verstehen, wenn der Bürger sich da im Stich gelassen fühlt?
Also ich habe für jede und jeden Verständnis, die in einer solchen Situation sind und kenne diese Situationen auch. Damit müssen wir aber umgehen. Damit müssen wir umgehen als Bürgerinnen und Bürger, als Mitmenschen. Und die Frage ist ja immer, auf welchem Standpunkt steht man? Steht man auf dem Standpunkt, ich möchte erstmal selber versuchen, mein Leben zu organisieren und lass mich, wo es wirklich unbedingt notwendig ist, dabei unterstützen vom Gemeinwesen, vom Staat? Oder ist mein erster Reflex, ich habe ein Problem, ich möchte Hilfe vom Staat und dann gucke ich mal, was ich vielleicht selber noch beitragen kann. Ich sage das bewusst so zugespitzt, weil ich glaube, dass wir diese Diskussion jetzt führen müssen. Florian, du hast es ja gerade hergeleitet in diesem goldenen Jahrzehnt. Das waren die Jahre vor allem unter Bundeskanzlerin Merkel und das ist nicht ihre Schuld, sondern es war einfach, die Wirtschaft florierte, der deutsche Export sprudelte. Man hatte so das Gefühl, wir sind eigentlich von Freunden umzingelt, uns kann nichts passieren.
Und niedrige Zinsen.
Niedrige Zinsen, es lief alles. Also keine Arbeitslosigkeit und so. Und jetzt sind wir in einer komplett anderen Situation und jetzt scheinen ja alle Krisen gleichzeitig auf uns einzustürzen. Die internationalen, über die wir hier oft im Podcast sprechen, aber eben auch die innenpolitischen, weil wir über die Pflege reden. Die Demografie ist ein massiver Faktor. Die Menschen werden immer älter, damit werden sie aber auch gebrechlicher und dann muss irgendjemand sich um sie kümmern. Und die Mehrzahl der Menschen wird immer noch zu Hause gepflegt, nicht in einem Heim, weil viele können sich das Heim gar nicht leisten oder wollen es auch gar nicht, sondern wollen ihre Angehörigen bei sich behalten. Und deshalb störe ich mich so ein Stück weit daran, dass wir, wenn wir darüber diskutieren, auch wenn Medien darüber berichten, natürlich häufig sagen, ja, das kriegt die SPD nicht hin oder das will die CDU nicht mit sich machen lassen oder Mensch, das hat die FDP vergeigt. Da ist überall ein Stück weit Wahrheit dran, aber ein großer Teil der Wahrheit liegt auch bei uns selber. Also wir als Staatsbürgerinnen, als Staatsbürger müssen bereit sein, uns zu verändern und auch unsere Ansprüche herunterzuschrauben. Wir können die nicht mehr so hoch ansetzen wie in den goldenen Jahren, von denen Florian gesprochen hat.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also tatsächlich gibt es eine sehr, sehr hohe Anspruchshaltung aus dem Volk heraus, auch an die Politik. Ihr da oben, ihr möget das jetzt bitte alle so richten und für mich möge sich nichts ändern. Ich möchte gerne auf demselben Level Wohlstand quasi leben und weiterleben und auch die Generation nach mir. Aber genau wie du jetzt, Florian, sagst, das geht so gar nicht mehr. Dafür ist das Geschäftsmodell Deutschland auch viel zu sehr unter Druck. Dafür sind die Krisen von außen zu immanent und bewegen hier damit dann auch unser Land. Das ist gar nicht mehr möglich. Und das sich einzugestehen und das wiederum auch von der Regierung, von der Politik ans Volk, an die Bevölkerung dann zu kommunizieren, das ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig muss es aber eben sein, weil es eben die Realität so ist.
Und wir blockieren uns ja häufig selber durch die Verbände. Also wenn jetzt Reformvorschläge vorgelegt werden, dann gibt es sofort eine große Diskussion. Und wenige Stunden, nachdem ein Papier vorgelegt worden ist, kommen dann der eine Lobbyverband und sagt, das geht gar nicht. Und dann kommt der andere und sagt, aber das geht mit uns nicht. Und dann kommt der dritte und sagt, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Und solange das so funktioniert und wir eben nicht einen gemeinsamen Konsens herstellen, dass alle jetzt wirklich massive Einschnitte verkraften müssen, solange bleibt es schwierig. Und wir können bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf die großen Reformen aus der Politik warten.
Weshalb es umso mehr darauf ankommt, dass eben Politik diesen Mut auch aufbringt. Dieses Anpacken, auch diesen Ruck, den man damit im Volk und im Land dann auslösen muss. Und ob das die Regierung schafft, da kann man jetzt zumindest seine Zweifel dran hegen.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Rente. Auch das Thema Rente treibt uns um. Dazu haben die Wirtschaftsweisen wenig gesagt. Florian, warum?
Das haben wir uns auch alle gefragt und dann wiederum lag die Antwort dann doch sehr nah und auf der Hand. Unter den 5 Wirtschaftsweisen ist ein Ökonom, Martin Werding, der seinerseits Teil der Rentenkommission der Regierung ist. Und die wiederum stellt ja jetzt erst in einigen Wochen, Ende Juni, ihren Bericht vor. Und entsprechend haben sie dann sogar eher selber dann auch gesagt, so wir haben dem, was wir schon vor 3 Jahren einmal aufgeschrieben haben, also Wirtschaftsweise zur Rente, nichts mehr hinzuzufügen. Klammer auf, das liegt natürlich daran, dass er sich da jetzt quasi selber nicht in die Parade fahren will, irgendwelche Vorschläge quasi vorwegnimmt, würde man ihm ja sofort unterstellen, dass das eben dann Teil auch der Diskussion ist, die dann die Rentenkommission erst auslösen wird, wenn es dann soweit ist. Das ist der Grund dafür. Aber tatsächlich haben sie auch schon vor einigen Jahren eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Da ging es dann auch um das Renteneintrittsalter und um Rentenniveau, an was koppelt man das, an die Inflation beispielsweise. Da waren schon ein paar Vorschläge früher da, jetzt diese Woche allerdings kein Thema bei den Wirtschaftsweisen.
Dann haben wir die wichtigsten Punkte jetzt einmal durchgesprochen und wollen trotzdem jetzt auch noch einmal auf die Bundesregierung schauen. Denn was die Wirtschaftsweisen dort vorgelegt haben, das sind Empfehlungen. Empfehlungen, denen muss nicht gefolgt werden. Was hört ihr beiden? Wie wird in der Bundesregierung gerade geredet in der Koalition? Und was davon wird kommen von diesen Vorschlägen?
Du bist näher dran. Du bist der Leiter des Hauptstadtbüros von T-Online. Ich mache das ja nur so aus einer Vogelperspektive.
Dann fliege ich mal ein bisschen weiter runter rein. Es gibt gerade verschiedene Arbeitsgruppen tatsächlich in der Regierung, die sich mit verschiedenen Reformsträngen beschäftigen. Beispielsweise das Finanzministerium kümmert sich im Lead, wie man so schön sagt, in der Spitze oder an vorderster Front um die Steuerreform. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die kümmert sich eben um diese Sozialstaatsreform, die ja sozusagen jenseits dessen hier noch läuft. Und dann eben aber auch Krankenkassen, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und da läuft jetzt einiges im Hintergrund. Und das Ziel ist, dass man dann übernächste Woche bei einem Gipfeltreffen mit den Sozialpartnern, das sind die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände, also Vertreter der Unternehmen, in einen Dialog eintritt und dann bestenfalls da einen Konsens auch herstellt, wo idealerweise dann eben im Nachgang nicht die Gewerkschaften oder die Arbeitgeber gegen Sturm laufen, dass man eben genau diese Kakophonie, von der du, Florian, eben gesprochen hast, dann so ein bisschen versucht abzuwenden, bestenfalls das sogar dann so hinbekommt, dass die das unterstützen. Und dann wiederum ist für Ende Juni einen genauen Termin dafür, gab es mal, dann gab es ihn wieder nicht. Jetzt wissen wir nicht so genau, wann der stattfindet. Wird man dann, wenn die Rentenkommission, von der ich gerade schon sprach, am 29. Juni ihren Bericht vorgelegt hat, soll danach vielleicht auch schon so in dem ganzen Zuge drumherum, ein großes Gipfeltreffen stattfinden der Koalitionsspitzen. Und da soll dann wirklich so einer in der schwarz-roten Koalitionsmannschaft, sagt es schon, das ist dann so der Tag der Entscheidung, soll dann wirklich so das ganz große Paket geschnürt werden. Und dann soll die Reform in groben Zügen so weit dann eben möglich vor der Sommerpause stehen.
Also dann hätten wir nach dem Herbst der Reform und dem großen Osteraufschlag dann den Sommer der Reform. Und dann muss es echt kommen, glaube ich, wenn dann nichts passiert, dann wird es echt, echt gefährlich für diese Regierung. Und vorhin, du hast ja jetzt gerade angesprochen, dass sie da in verschiedenen Gruppen sich organisieren. Ich glaube, es braucht vor allem jetzt die Autorität in diesen beiden Regierungsparteien. Und bei der Union ist es der Kanzler, Friedrich Merz. Und bei der SPD, vielleicht ist es der Vizekanzler, Lars Klingbeil. Oder es ist Sozialministerin Bärbel Baas. Jedenfalls muss eine dieser beiden dann wirklich die Kraft aufbringen, vor allem erstmal die eigenen Leute davon zu überzeugen, dass sie jetzt Einschnitten zustimmen, die auch wirklich der eigenen Wählerklientel wehtun. Denn immer wenn solche Reformen erfolgreich gewesen sind in der bundesrepublikanischen Geschichte, also denken wir nun mal zurück an die Agenda-Reformen unter Gerhard Schröder, Agenda 2010, dann hat das der eigenen Klientel vor allem wehgetan. Und es gibt ja diesen schönen historischen Satz, only Nixon could go to China, also quasi nur ein hartleibiger Republikaner konnte dann mit den Kommunisten in China verhandeln. Und ähnlich muss es, glaube ich, auch hier sein. Also die SPD muss in der Lage sein, ihrer Klientel, also dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der gerade wirklich schon auf die Barrikaden geht, du warst, glaube ich, selber da neulich, zu erklären, dass sie jetzt mal ein bisschen die Füße stillhalten müssen und auch mal akzeptieren, dass sie nicht alle ihre Forderungen dauerhaft aufrechterhalten können. Und der Friedrich Merz muss dasselbe machen bei der Klientel der Union, bei den Arbeitgebern, denen auch nicht alles schmeckt, was da jetzt kommt aus den Regierungspapieren. Und das gemeinsam dann zu vertreten und dem Land, der Bevölkerung zu erklären, so Leute, ihr wollt alle einen Ruck und es muss was passieren, jetzt ist hier der Ruck und jetzt müssen wir es aber auch gemeinsam durchziehen, das wird echt richtig schwierig und das gelingt nur mit einer politischen und ich glaube auch einer persönlichen Autorität. Und da habe ich schon Zweifel, ob die haben.
Genau, das wäre die Frage, Florian, für wie wahrscheinlich hältst du das? Weil bisherige Treffen waren ja da nicht immer so friedlich.
Da gebe ich euch recht, da gebe ich dir recht. Einen Punkt hast du eben noch vergessen zu erwähnen. Die Villa Borsig auf diesem Weg zum jetzt vielleicht Sommer der Reform war ja genau der Moment, wo das eigentlich hätte passieren sollen, wo es aber eben auch nicht passiert ist. Und auch da kann man eben jedem Kanzler auch dann ein bisschen die persönliche ja, Führungsstärke so ein bisschen dann in Zweifel ziehen. Und man muss das auch in Zweifel ziehen, wenn man ihn eben erlebt bei den verschiedenen Auftritten. Jetzt zuletzt, du hast es gerade angesprochen, die Rede beim Deutschen Gewerkschaftsbund, die fand ich persönlich sehr stark, weil sie sehr klar war, auch in der Sprache. Und zugleich muss man ihm natürlich da auch vorhalten, er hat eben nicht den Ton des mitnehmenden, vereinnahmenden Kanzlers gefunden, der vor solch einem Publikum dann eben für solche Reformschritte dann werben kann. Man kann genauso gut dagegen halten, die Gewerkschaften waren da so auf Krawall gebürstet, hatten ihre Transparente schon vorbereitet und haben nur darauf gewartet, dass jetzt irgendwie ein Satz fällt, wo sie sofort dann irgendwie auf die Barrikaden springen können, was ja eigentlich am Ende auch der Ausdruck ist von dem zum Teil echt vergifteten Klima in der Gesellschaft. Aber am Ende ist es halt wie immer vom Kopfe her, der Kanzler ist dafür verantwortlich, dass diese Regierung ein Erfolg wird. Und der Erfolg wird sich daran messen, ob eben jene Reformen umgesetzt werden oder eben nicht. Insofern entscheidet sich damit jetzt so Richtung Ende Juni auch so ein bisschen vielleicht schon vorzeitig, jetzt will ich gar nicht von Gedeih und Verderb sprechen dieser Regierung, aber schon ja ein sehr gutes Stück weit dann eben, wie man eines Tages auf diese Regierung zurückblicken wird.
Ich habe es ja selber gesagt, dass ich diese Autorität für wichtig erachte und zugleich noch ein anderer Gedanke. Denn das eine ist die Person des Kanzlers und das andere ist die Frage, wie wir als Gesellschaft diskutieren. Wir hatten neulich die Podcast-Aufnahme mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Vorangedacht-Podcast und der sagte, etwas habe sich eben grundsätzlich verändert im Vergleich zu der Zeit, als er damals als Kanzleramtsminister für Gerhard Schröder die Agenda 2010-Reform gesteuert hat. Er meinte, heute sei es eben so, dass durch die sozialen Medien, die häufig leider asoziale Medien sind, sofort permanent alles immer kritisiert, kleingeredet, polemisiert, gegen die Wand gedrückt wird. Und zwar massenhaft. Und dass auch jene, die politisch dann entscheiden müssen, wie unter Druck stehen, sich daran zu beteiligen oder darauf zu reagieren und sich dazu zu verhalten und deshalb entweder sich nur noch in einer bestimmten Art und Weise äußern, damit sie nämlich diesen Rückenwind in den sozialen Medien bekommen oder sich zu anderen Themen gar nicht mehr äußern, die gar nicht mehr anfassen, weil sie denken, Mensch, dann kriege ich einen Shitstorm ins Gesicht. Und das ist ein riesengroßes Problem in der ganzen Gesellschaft. Das hat die Art und Weise verändert, wie Politik entsteht, dass es eben nicht mehr nur noch diese Institutionen sind, wie der DGB-Tag, auf dem du warst, von dem du berichtet hast, sondern es ist eigentlich permanent Alarm, Aufruhr, geht gar nicht und was wollen die hier schon wieder und dann müssen alle sich dazu verhalten. Das ist echt ein Problem und ich weiß nicht, wie wir da rauskommen, offen gestanden.
Eine Umfrage jagt die nächste. Die AfD eilt von Umfragerekord zu Umfragerekord.
Naja, weil die sich's einfach machen können. Die können halt immer sagen, ihr macht da oben alles falsch und wir kritisieren das, wir müssen aber keine Verantwortung übernehmen. Bislang jedenfalls nicht.
Kritik ist einfach, ja, Lösungen nicht. Aber wie kann es denn dieser Bundesregierung jetzt noch gelingen, das Ruder rumzureißen?
Du bist immer schön konstruktiv, finde ich gut.
Ja, wir wollen positiv bleiben. Nein, aber es ist dramatisch.
Wir könnten ja jetzt erklären, wie es geht. Vielleicht hört der ein oder andere zu.
Vielleicht hört der ein oder andere zu, ja.
Wir leiten es weiter in den sozialen
Medien.
Ich
versuche gerade nachzudenken, wie man es machen könnte. Also natürlich sind wir immer auch dann sehr schnell als Medien dabei, das dann zu kritisieren. Also ich glaube tatsächlich, ein Schlüssel ist eben auch, du sprachst es gerade an, dass die Regierung, dass die handelnden Politiker und Akteure sich eben nicht so sehr von dem treiben lassen, was ja auch wir als Medien zum Teil befeuern, aber eben vor allem auch die sozialen Medien, in denen sie eben entsprechend ja auch selber alle senden, empfangen und mit Leuten kommunizieren, dass sie sich davon dann eben gar nicht zu sehr dann irgendwie immer versuchen, dann vorneweg treiben zu lassen. Und es geht immer um die nächste, nicht nur Schlagzeile, sondern auch um das nächste Instagram-Reel, um das nächste Twitter-Aufreger-Ding hier und so weiter. Und das ist halt alles inzwischen in einem solchen Tempo angelangt, dass kaum mehr einer Zeit hat zum Nachdenken. Und wenn ich mit Politikerinnen und Politikern hier in Berlin spreche, dann beklagen das auch viele und sagen ganz offen, das, was auch der Bundespräsident bei uns im Podcast gesagt hat, dass das für die echt ein Problem ist. Es gibt kaum mehr Räume, Zeit, wo man mal für sich alleine oder auch in kleineren Gruppen Gedanken schwenken kann. Und wahrscheinlich wäre es schlau gewesen, ein solches Villa-Borsig-Treffen bestenfalls gar nicht durchsickern zu lassen. Haben sie wahrscheinlich auch versucht, ist nicht geglückt. Aber da müssen sie sich fragen, warum es nicht geglückt ist. Und dann halt mal wirklich in Klausur zu gehen. Alle schmeißen die Handys weg oder lassen es zu Hause und machen einfach nur dort vor Ort mal, ich will nicht sagen Kaffeekränzchen, aber eben ganz für sich rausgezogen, Gedanken, wie man eben vorwärts kommen kann, ohne dass man sich treiben lassen muss, was muss hier heute rauskommen und so weiter. Bestenfalls hat keiner davon was mitbekommen, dass man sich überhaupt getroffen hat. Diese Räume gibt es in der Politik heutzutage kaum mehr. Und das macht's wirklich schwer. Und da beneide ich auch niemanden drum, der das jetzt macht. Das ist schon ein ziemlich tougher Job.
Ja, ich würde zustimmen. Vielleicht noch ergänzend. Ich habe auch den Eindruck, dass andere Kanzler schon anders regiert haben. Also beispielsweise wurde Frau Merkel immer nachgesagt, dass sie eigentlich große Teile des Tages telefoniert hat. Die hat echt alle Leute permanent angerufen. Auch Kohl hat das gemacht. Bei ihm kam dann noch dieses Schwarzgeld mit dazu als Hebel. Aber davon mal abgesehen, die haben beide wirklich versucht, zumindest mal in ihrem eigenen politischen Lager, möglichst viele Menschen hinter sich zu scharen, indem sie persönlichen Kontakt zu denen hatten. Und sei es nur mal einen kurzen Anruf, Mensch, ich habe da gerade gehört, bei dir in der Stadt, da war gerade irgendwas und du als Oberbürgermeister, wie kriegst du das hin und so. Und damit nur das Signal gesendet, ich sehe, was du tust und bitte sieh auch, was ich tue. Wenn ich dich mal brauche, dann steh bitte auch hinter mir. Und dem Friedrich Merz, das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast, wird ja, glaube ich, zu Recht vorgeworfen, dass er halt lange aus der Politik raus war und vielleicht diese Mechanismen, dieses Spiel auch nicht mehr so gewohnt ist und auch ja ein Stück weit mit falschen Vorstellungen dieses Amt reingegangen ist. Wenn man sich anhört, was er alles versprochen hat im Wahlkampf und angekündigt hat und wie er jetzt redet, dann sind das schon gewaltige Unterschiede.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also tatsächlich glaube ich auch, genau dieses Abholen innerhalb des eigenen Ladens, wie man so schön sagt, also innerhalb der eigenen Partei, findet ja gar nicht statt. Oder auch in dem Fall jetzt wie bei Villa-Borsig sich wie mit dieser 1.000-Euro-Prämie, hätte man vorher halt die Arbeitgeber mal wenigstens kurz anrufen müssen. Der Hauptgeschäftsführer der BDA, was die Arbeitgebervereinigung ist, ist Steffen Kampeter, ein ganz langjähriger CDU-MdB, der dann in die Verbandswelt gewechselt ist. Die beiden haben ihre Nummern voneinander und ich wüsste nicht, dass da eine wenigstens eine SMS gewesen wäre, wo er ihnen vorher gesagt hätte, passt auf, wir kommen damit morgen um die Ecke, sondern überrascht dann damit alle. Ne? Und an vielerlei anderer Stelle kann man das genauso sehen, dass er da eben dann eben nicht, er, aber auch die anderen dann in diesem Reigen, nicht genug dann eben rückkoppeln, kommunizieren. Ne? Also da ist, glaube ich, ein ganz, ganz veritabler Punkt.
Trotz aller Herausforderungen und Probleme, vor denen wir da stehen, was macht euch für die nächsten Wochen und Monate Hoffnung?
Also wir sind und wir bleiben auf absehbare Zeit, zumindest würde ich das mal so einschätzen, ein unfassbar starkes Land. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Bei diesen ganzen Klagen über die Krisen, über die Probleme, über die ausbleibenden Reformen sind wir auf jeden Fall in Europa und erst recht im Rest der Welt nach wie vor mit an der Spitze. Und diese Stärken, die wir haben, auf die müssten wir uns besinnen. Und zugleich führt dieser Gedanke dann weiter. Wir können es uns nicht erlauben, nur über Reformen für bestehende Probleme zu reden. Wir brauchen auch Zeit, um über Innovation zu reden. Künstliche Intelligenz, nur mal als ein Schlagwort, verändert gegenwärtig wirklich in rasantem Tempo die Arbeitswelt und die Bildungswelt und auch die private Welt. Wir beschäftigen uns aber viel zu wenig damit. Ich glaube, eine der führenden Verbandsvertreterinnen hat diese Kritik gerade auch öffentlich geäußert. Glaube ich sogar die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, weiß nicht, glaube ich, irgendwo gelesen. Wir müssen uns stärker damit beschäftigen, mit den Fragen, wie setzen wir moderne Technologien, Robotik, künstliche Intelligenz und andere ein, damit wir auch in 5, in 10, in 15 Jahren noch zur Weltspitze zählen. Und das ist nämlich nicht ausgemacht. Und dazu gehört es, dass wir unsere Hausaufgaben machen bei den Reformen. Es gehört aber auch dazu, dass wir gezielt investieren und neue Technologien nicht nur verteufeln, sondern die Chancen darin sehen und sie richtig einsetzen.
Mir macht noch was anderes Hoffnung, eher kurzfristig und auch ganz profan. Fußball.
Oh.
Wir haben jetzt bald die Fußball-Weltmeisterschaft.
Du bist auch Fußballfan.
Ja, ich habe mein Highlight schon hinter mir. Energie Cottbus ist in die zweite Liga aufgestiegen. Für mich könnte es nicht besser laufen.
Okay, dann ist für dich der Sommer sowieso schon super. Also ich bin nicht mehr der größte Fußballfan, nachdem ich früher lange Zeit glühender BVB-Fan war, aber inzwischen nicht mehr so ganz drin bin. Trotzdem glaube ich, dass jetzt diese Fußball-WM, auch wenn sie nachts stattfindet, auch wenn sie damit dann eben nicht so guckbar ist für alle in Deutschland, durchaus so etwas wie hoffentlich, deswegen meine Hoffnung, Euphorie entfachen kann in diesem Land, bestenfalls gepaart mit gutem Wetter. Und auch so etwas vielleicht wieder wie ein neues Wir-Gefühl. Das werden wir als diese Gesellschaft brauchen, auch weil jetzt in genau diese Zeit dann eben potenziell reinfällt, eben Reform, Eifer und bestenfalls auch Umsetzung. Und wenn das wiederum gepaart dann wird, also eine gute Kommunikation seitens der Politik, wir müssen jetzt alle zusammenstehen, plus wir sehen unsere 11 Mann auf dem Spielfeld und vereinen uns potenziell hinter denen, dann kann das zumindest so als Gesamtkonzert für Deutschland, für die deutsche Gesellschaft ein ganz zuträglicher Moment, ein ganz zuträglicher Monat vielleicht werden, in dem auch was nach vorne passieren kann.
Also ich mag den Fußball auch und bin ganz froh, dass der VfB Stuttgart in der Champions League spielen darf in der nächsten Saison. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, was die Folgen so eines einmaligen Turniers wie der Weltmeisterschaftsendrunde auslösen kann. Aber so be it, ich hoffe drauf. Zwei andere Entwicklungen könnten noch die Dinge zum Positiven wenden. Zum einen sehen wir in der Ukraine, dass Russland immer stärker unter Druck gerät und es Putin immer schwerer fällt, diesen bestialischen Krieg weiterzuführen. Es könnte sein, dass sich da eine Verhandlungsbereitschaft anbahnt. Und das Zweite ist, an der Straße von Hormuz im Persischen Golf spitzt sich die Lage zwar zu und es gibt immer noch keine Lösung, aber im November, Anfang November, stehen die Zwischenwahlen in Amerika an, die Kongresswahlen. Und US-Präsident Donald Trump, der für einen Großteil dieses Schlamassels verantwortlich ist, muss sich den Wählern stellen. Und das könnte dazu führen, dass er kompromissbereiter wird. Es könnte auch dazu führen, dass er nach diesen Kongresswahlen eben nicht mehr diese uneingeschränkte Macht besitzt wie gegenwärtig, mit der er so viel Schlamassel angerichtet hat. Auch das wäre ein Hoffnungsschimmer.
Es bleiben spannende und bewegte Zeiten. Wir hier bei T-Online werden das alles weiter verfolgen. Wer die Zeit bis zur WM überbrücken will, dem kann ich den Julian Nagelsmann Podcast von unseren Kollegen von Watson und T-Online ans Herz legen. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man sich den runterladen. Dort kann man sich auch den Podcast von Florian Harms runterladen, der hier schon erwähnt wurde, vorangedacht. Das erste Gespräch war mit Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Ein sehr informativer Podcast, wo der Bundespräsident aber auch erstaunlich private Einblicke gibt. An der Stelle sind wir hier am Ende mit unserem Gespräch. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Florian Schmidt, ganz lieben Dank.
Vielen Dank.
Und Florian Harms, ganz lieben Dank an dich.
Auch von mir vielen Dank. Es hat Freude gemacht. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.